Jesus, vielen Dank, dass wir bei dir ein Zuhause haben. Und du hast uns gesagt, dass wir jetzt schon dort sind. Unsere Seele wohnt an himmlischen Orten. Das steht in deinem Wort. Lass es uns immer wieder erleben. Und wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dann lass uns das spüren, dass es da was gibt, was viel höher ist, als wir es begreifen können. Dass es da etwas gibt, was ganz eng mit dir verbunden ist. Du hast uns beim Namen gerufen. Wir sind dein. Das ist toll. Und jetzt öffne uns unsere Herzen, dass wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Ich danke dir dafür. Amen. Gottes Stimme hören. Mit Hilfe der Stiftshütte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich kannte das schon. Da steht ja jemand gegenüber. Oder steht so an einem Pult wie hier und der sagt dann, Gott hat mir gesagt. Oder ich habe von Gott gehört. Und mir blieb dann nur so ein verwunderter Gesichtsausdruck, wie Gott hat mit Menschen gesprochen. Wie das denn? Ja, er tut es tatsächlich. Und das können wir aus dem heraushören, was Jesus einmal gesagt hat in Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. So geht es dann weiter. Wobei die Schafe ja nur ein Vergleich sind. Also Jesus legt hier ein Bild aus, in dem er sich als den Hirten sieht und als seine Nachfolger als Schafe, also ein Bild. Menschen können also die Stimme Gottes wahrnehmen. Ist so, sie können es hören. Wobei noch nicht gesagt ist, wie das geschehen kann. Denn wenn wir in der deutschen Bibel von Worten Gottes lesen oder Gottes Wort lesen, dann ist damit noch lange nicht klar, was eigentlich mit Wort gemeint ist. Denn in der griechischen Sprache des Urtexts finden sich zwei verschiedene Worte, wenn wir im Deutschen Wort übersetzen. Dort gibt es Logos und Rhema, zwei verschiedene Worte, zwei verschiedenen Bedeutungen. Also ein Wort Gottes kann ein Logos-Wort sein oder ein Rhema-Wort sein, nach dem, was im Urtext steht. Je nachdem, ob es sich um ein geschriebenes Wort handelt, Logos, oder um ein gesprochenes Wort Gottes, Rhema. Dazu ein biblisches Beispiel. Aus Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, wo Jesus mit seinem Vater betet und das sagt er zu seinem Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort, Logos, bewahrt. Und dann in Vers 8, denn die Worte, Rhema, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Also Jesus bezieht sich hier immer auf Worte Gottes, immer. In Vers 6 geht es um Worte Gottes, die aufgeschrieben sind, wie zum Beispiel in der Bibel. Deshalb steht dort Logos. Aber in Vers 8 geht es um gesprochene Worte Gottes, die eben nicht aufgeschrieben sind. Und deshalb ist an dieser Stelle im Urtext Rhema verwendet worden. Also, wenn es um Worte Gottes geht, kann es sowohl Logos sein, für uns heute die Worte der Bibel, oder es kann Rhema sein, also die, die wir mit unserem Herzen hören können, diese Worte. Ich lese euch mal zwei biblische Texte vor, die einen ganz anderen Sinn bekommen, wenn man sie wörtlich übersetzt. Zum Beispiel in Römer 10, Vers 17. Martin Luther hat diesen Text so übersetzt, so kommt der Glaube aus der Predigt, in der Elberfelder Bibel steht dort Verkündigung, das Predigen oder die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Wenn wir das jetzt wörtlich übersetzen, dann müssen wir eigentlich lesen, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Das ist schon das Erste. Dort steht nämlich ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass es um das Hören des Wortes geht. Dort steht akoe, wir können das aus dem Deutschen, Akustik, hören. Und dann heißt es weiter, also so kommt der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte aber durch das Rhema, das gesprochene Wort Christi. Glaube entsteht also nicht nur durch das Logos-Wort, das wir lesen, sondern auch und vor allem durch die Rhema-Worte Jesu, die wir mit dem Herzen hören können. Meine Schafe hören meine Stimme. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Stimme vernehmen können. Dadurch hat der Glaube die Möglichkeit zu wachsen, stetig weiter zu wachsen. Und ein weiteres Beispiel aus Epheser 6, 17. Da geht es um die Anwendung der Waffenrüstung im geistlichen Kampf. Dort steht, und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das? Rema, Wort Gottes. Natürlich schwingt im geistlichen Kampf immer das geschriebene Wort mit. Das ist auch das Fundament und die Basis. Auf jeden Fall. Jesus selbst, als er versucht worden ist in der Wüste, wie hat er sich gewehrt gegen die Angriffe des Teufels? Mit dem Logoswort. Er hat Worte der Schrift zitiert, die Kraft haben und Macht haben, den Feind zu überwinden. Also ganz klar. Aber das Überraschende für mich hier an dieser Stelle war eben das, dass wir uns im geistlichen Kampf auch auf das verlassen sollen, was wir von Christus selbst zu hören bekommen. In unserem Herzen, was wir wahrnehmen können, wenn der Feind uns angreift. Dazu ein Beispiel. Du bist am Arbeitsplatz oder an irgendeiner Stelle und es passiert dir ein Fehler. Irgendwas geht schief. Ich weiß nicht, ob euch das schon jemals in eurem Leben passiert ist. Also bei mir geht schon das eine oder andere Mal schief. Okay, und wenn es dir jetzt dein Chef nicht sagt oder deine Kollegen nicht sagt oder auch deutlich oder wie auch immer sagt, dann werden vermutlich so diese Stimmen in dir laut, die dir so einflüstern, Mann, was bin ich doch für ein Trottel. Heute geht aber auch alles schief. Ah, das passt ja zu meinem Leben und heute Morgen schon und ich konnte schon das Brot nicht kauen oder irgendwie sowas. Das kannst du dir jetzt natürlich gefallen lassen, in deinem Kopf, diese Stimmen. Und damit landen diese aber irgendwann dann auch in deinem Herzen und sie machen was mit dir und das ist meistens nichts Gutes und dann hast du verloren. Vielleicht der ganze Tag schief, vielleicht auch manches andere. Aber du kannst auch Folgendes machen. Du kannst mit Jesus reden. Und sagen, Jesus, das ist jetzt echt schief gegangen. Was meinst du eigentlich dazu? Wie siehst du das? Dann könnte man zum Beispiel hören, mach dir keine Sorgen, Sohn. Ja, du warst ein bisschen unachtsam. Aber das hat nichts mit deinen Fähigkeiten zu tun, die ich dir gegeben habe. Du bist wertvoll, mach weiter. Ich werde es zu deinem Besten wenden, das habe ich dir versprochen. Wie hört sich das an? Das hört sich gut an, ne? Schon besser. Auf jeden Fall. Nun hat jemand anders den Kampf verloren, wenn du das in dein Herz sickern lässt. Auf jeden Fall nicht du. Du hast jetzt gewonnen. Wenn wir so reagieren, mit Jesus reden, geben wir Gott die Möglichkeit, sein Wort zu erfüllen, das er uns gegeben hat. Zum Beispiel Psalm 32, 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ganz direkt. Okay, sagt jetzt einer, das klingt ja schön und gut, aber wie? Wie hört man denn die Stimme Gottes? Wie soll das gehen? Also dazu kann ich sagen, und die das auch schon kennen, die wissen, dass es ist selten ein akustisches Hören. Mit den Ohren. Das gibt es zwar auch, aber das ist nicht das Normale. Normalerweise hört sich die Stimme Gottes an, so wie ein, ich nenne es mal ein spontaner Gedanke, der dir so in deinen Kopf, in deinem Verstand auftaucht. Ich denke, das wird euch dann mit der Stimme Gottes auch so gehen. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal so erlebt. Seid unterwegs, Bus, Bahn, zu Fuß, mit dem Auto, was auch immer. Und plötzlich kommt da so ein Gedanke in den Kopf. Ein Mensch zum Beispiel, der dir in den Sinn kommt. Und du hast das Gefühl, irgendwas solltest du jetzt machen. Vielleicht den Menschen anrufen, irgendwas für diesen Menschen tun oder was auch immer. Denkst du, dass das ein Eindruck von Gott war damals, als dir so diese Idee oder dieser Gedanke kam? Dass er eventuell wollte, dass du jetzt diesem Menschen irgendwas Gutes tust oder eine Sache anpackst oder was auch immer? Und wenn ja, wie hat sich diese Stimme in diesem Moment angehört? War es eine laute Stimme? Oder war es eher so ein leiser, spontaner Gedanke? Also wenn du in Zukunft die Stimme Gottes hören möchtest, dann achte bitte auch auf diese spontanen Gedanken, die in deinem Kopf auftauchen. Wobei ich hier gleich sagen muss, nicht jeder Gedanke, der in deinem Kopf auftaucht, ist auch Stimme Gottes. Ja. Es gibt so manches, was da oben rumschwirrt, das dann nicht unbedingt von Gott kommt. Aber in Bezug auf die Stimme Gottes muss sich das überhaupt nicht verunsichern, denn wir haben ein Versprechen bekommen, direkt von Jesus, wenn wir seine Stimme hören. Er hat gesagt, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um ein Brot, oder ich sage es jetzt anders, um ein Wort von Gott, dass er ihm dann einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn darum bitten? Das ist das Versprechen. Das ist das Versprechen. Also du hast Gott selbst als Garant dafür, dass du die Stimme Gottes nicht nur hören kannst, meine Schafe hören meine Stimme, sondern dass du auch nur diese zu hören bekommst, wenn es dir wichtig ist, dass du sie für dich auch wahrnehmen möchtest. Ich habe gedacht, ich bringe euch vielleicht so ein paar Eigenschaften noch mit über die Stimme Gottes, bevor wir dann durch die Stiftshütte marschieren, weil das soll kein leeres Versprechen sein. Aber doch vielleicht mal so, um die Stimme Gottes so ein bisschen zu charakterisieren. Weil stell dir vor, du kommst in eine fremde Gruppe, so in einen Raum rein, alles fremd, und plötzlich hörst du irgendwo im Raum eine vertraute Stimme. Da ändert sich doch gleich was, ne? Und dann geht man vielleicht zu diesem Menschen gerne hin, spricht mit diesem, ja, man fühlt sich wohler. Und so soll es eigentlich auch mit diesen spontanen Worten, Gedanken Gottes auch sein. Man soll sich wohlfühlen damit. Dass man nicht sagt, okay, ich muss jeden Tag so zwischen 16 und 20 Uhr irgendwann mal beten, weil man das halt so macht. Sondern eigentlich ist ja Gebet ein Zwiegespräch, ein Reden, ein Hören, ein Dialog zwischen zwei Leutchen. Also, dass man sich gerne mit Gott unterhält, wenn man es auch braucht. Wie vorhin, als ich da saß, habe ich gesagt, Jesus, jetzt weiß ich auch nicht, wie wird das jetzt und wie geht es jetzt? Ich bin bei dir. Wow, das ist ein Wort. Und dann kann man hier vorne hinstehen, sagen, okay, Jesus ist bei dir und es kann nur alles schief gehen. Ja, man kann sich ja nur blamieren und so, es ist alles gar kein Problem, weil Jesus ist da. Finde ich ganz toll, wenn ich das zu hören bekomme. Also, ein paar Eigenschaften. Wie hört sich's an? Zunächst mal wie die eigenen Gedanken. Aber du spürst, da ist irgendwas anders. Die Gedanken, die von Jesus kommen, die sind nicht so verkopft, die sind nicht so analytisch. Sie sind leicht, also so empfinde ich das, sie sind angenehm. Sie kommen von Herzen und sie gehören zutiefst zu mir. Ich merke, das ist was, das gehört zu mir. Und da ist auch meine Persönlichkeit immer wieder drin, wenn Jesus zu mir redet, mein Lernniveau, mein Sprachstil. Das war am Anfang überraschend für mich. Vor allem, wenn dann Jesus so mal so einen lockeren Spruch über die Lippen kommt, wie ich es immer so mache, so nach dem Motto, wenn ich sage, ja, das ist jetzt diese Situation. Und dann ich so höre, jetzt, Hans-Werner, bleib mal locker. Okay, locker, gut. Oder stell dich nicht so an oder sowas. Aber nie beschämend. Das ist das Spannende für mich an dem, was ich von Gott höre. Es ist nie beschämend, es ist immer aufmunternd, es ist immer gut und es passt zu mir, auch wenn es Korrektur ist, auch wenn es Kritik ist. Das finde ich extrem spannend. Gott ist einfach gut. Und er spricht zu dir in der ersten Person. Direkte Anrede mit Namen oder Tochter oder Sohn, was auch immer. Er kann einen auch sehr direkt ansprechen. Ich weiß, in einer Situation, da habe ich mal in meiner Zeit mit Gott, war ich einfach neugierig und habe gesagt, Jesus, wie siehst du das eigentlich mit dem Zehnten? Alle sagen, das ist nur alles Testament, das braucht keiner mehr, mit Finanzen und so. Wie empfindest du das eigentlich? Und als Antwort kamen mir ein paar Bibelstellen in den Sinn, die mir dann aufgeschrieben habe, die es galt nachzulesen, aber ich dachte, naja gut, das kann ich irgendwann später machen, weil, ja, stehe ich auf, trinke jetzt einen Kaffee und so, und dann höre ich aber auch schon, tu es jetzt. Und dann weißt du, es gibt jetzt eigentlich keine Alternative, jetzt. Also gut, dann habe ich sie nachgelesen, weil ich den Eindruck dann hatte, ja, Gott möchte mir das jetzt zeigen, weil es jetzt wichtig ist und auch ihm jetzt wichtig ist, und dann mache ich es auch. Also direkt kann es dann auch sein. Es ist oft ungewöhnlicher Inhalt, ist für mich auch spannend. Gottes Reden ist liebevoll, es ist heilend, es ist weiser, als alle meine Gedanken zusammen sein können. Und deshalb wirkt es manchmal auch ein bisschen ungewöhnlich, wobei schon so ungefähr, ich sag mal, um eine Zahl zu nennen, 90% der Worte Gottes sind voll von Liebe zu dir. Seiner Gnade, seiner Gunst, aufmunternde Worte. Aber egal wie ungewöhnlich der Inhalt auch sein mag, lass es dir gefallen. Denn Gott meint's gut mit dir. Eine weitere Eigenschaft, sie bewirken eine besondere Reaktion. Also bei mir ist es öfters der Fall, dass mich das in Staunen versetzt. Ich höre da was und denke, das kann ja gar nicht wahr sein. Nein. Manches motiviert mich dabei, manches fordert mich total heraus. Und manches sind so überwältigend Sätze, die ich höre, dass ich sie erst glauben kann, wenn andere Christen sie mir bestätigen. Dass das auch wirklich so war. Also das ist wirklich atemberaubend. Also nebenbei bemerkt, ich schreibe das, was ich von Gott höre, in mein Tagebuch, mittlerweile in mein elektronisches am Computer. Mir sind diese persönlichen Worte Gottes so wichtig, dass ich sage, die sollen nicht in Vergessenheit geraten. Worte Gottes schreibe ich auf. Und wenn ich mal nicht sicher bin, ist jetzt so der Wunsch der Vater des Gedanken gewesen oder waren es wirklich meine, dann schicke ich das, was ich da aufgeschrieben habe, ein paar engen Vertrauten von mir und sage, bet doch mal darüber, ob da so viel, zu viel Hans Werner drin steckt oder ob das wirklich Worte von Gott waren und spiegel mir das zurück. Und dann beten diese Menschen, lesen das durch und Gott zeigt ihnen dann, um mir es zu bestätigen oder eben auch nicht, da war zu viel Hans Werner drin oder, ja, das sind Worte Gottes und jetzt schau mal, was du damit anfängst. Also ich finde das ganz spannend. Dieser Trip hat bei mir leider erst 2014 begonnen. Vorher war ich dazu irgendwie noch nicht in der Lage, was auch immer. Dann als nächste Eigenschaft, es trainiert die geistlichen Sinne. Also was mich sehr begeistert hat, ist, dass diese Gespräche in meiner privaten Stille jetzt dazu beigetragen haben, dass ich Gottes Stimme auch hören kann, wenn ich unterwegs bin. Bei viel Lärm, viel Menschen, in der Stadt, was auch immer. Oder auf einem Spaziergang. Da kommt ein Dialog einfach. Ich sehe irgendwas, ich spreche mit Jesus über das, was auch immer. Und Jesus hilft mir auch mal beim Einkaufen. Also okay, wir können wirklich einkaufen, was wir möchten. Also nicht, dass jetzt jeder denkt, der Hans Werner hat gesagt, ich muss jetzt Jesus immer fragen, ob ich jetzt Butter oder Margarine kaufen soll oder so. Also ihr habt da wirklich die Freiheiten. Aber man kann ihn zum Beispiel fragen, du, wo soll ich denn was einkaufen? Habe ich schon manches Schnäppchen gemacht? Bei meinen letzten beiden Autos habe ich, glaube ich, insgesamt rund 30.000 Euro gespart mit Jesus zusammen. Also bin ich schon ziemlich cool. Oder er hilft mir beim Kochen. Ich sollte eines Tages mal, schon ein paar Jahre her, in der Champions League kochen. Also für mich, das war bayerisch Kraut. Da hat meine Mama noch gelebt und die ist dann auch in der Küche rumgefuselt, weil sie dachte, und ich habe gesagt, nee, du, ich bin heute dran, ja. Geli hat gesagt und so, ich soll und so, dann mache ich das auch und du redest mir jetzt nicht rein. Ja. Sie stand daneben und die ist fast verzweifelt über, naja, wenn ein Laie bayerisch Kraut kocht, was kann dabei schon Gutes rauskommen, ja. Okay, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, hier ist ein Rezept, hier sind die Zutaten, jetzt, Jesus, lass uns mal kochen. War ein super Kraut hinterher. Aber ich konnte nichts dafür, wirklich. Ich habe einfach nur zugehört und er hat gesagt, so viel das, so viel das, so viel das und das vom Rezept und dann noch das und so abschmecken. Und also ganz banal, Jesus hat gekocht. Es hat allen geschmeckt. Und schließlich noch die sechste Eigenschaft, es ist ein Strom von Gedanken. Eigentlich ebbt das Reden Gottes gar nicht ab. Wenn du bereit bist zu hören, wird Gott zu dir reden. Ich kann mich noch erinnern, das war so im Jahr 2015, da ging es los mit unserer Selbstständigkeit. Und da war ganz viel zu regeln, aufzuschreiben, in die Wege zu leiten. Und dann bin ich nachts um 1:30 Uhr wach geworden. Tagsüber vielleicht nicht so hörbereit gewesen. Und Jesus hat mich mit dem Gedanken aufgeweckt, du, Hans-Werner, achte bitte darauf, wenn du jetzt deine Seminare da inhaltlich und finanziell vorbereitest, du hast die Mehrwertsteuer vergessen. Oh, okay, habe ich mir gleich aufgeschrieben, dass ich das am nächsten Morgen mache. Und ich glaube nicht, dass es dem Teufel wichtig war, dass ich an die Mehrwertsteuer denke. Es muss Jesus gewesen sein in dieser Nacht. Vielleicht bist du morgens auch schon mal mit einem Loblied auf den Lippen aufgewacht. Das passiert mir öfter. Hast du irgendein Lied im Kopf, weiß gar nicht, wo das herkommt. Ist einfach da. Oder du bist aufgestanden und es geht dir ein Wort aus der Schrift durch den Kopf. Oder vielleicht ein Gebetsanliegen. Ja? Oder du denkst, oh, da muss ich jetzt dafür beten. Das ist jetzt irgendwie dran. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich soll das jetzt tun. Ja? Ich finde, das sind die Impulse des Heiligen Geistes, die einfach da sind. Er möchte, dass wir permanent mit den Worten Gottes und den Gedanken Gottes durchdrängt sind. Ich finde, das ist eine wunderbare Sache. Dennoch möchte ich immer wieder darauf hinweisen, nicht alle diese Gedanken sind von Gott. Ich meine, wenn du morgens ein Loblied auf deinen Lippen hast, brauchst du nicht lange überlegen. Das ist von Gott, ganz klar. Aber ansonsten bin ich immer wieder am Prüfen. Manchmal, wenn manche Gedanken mir in den Kopf schießen, frage ich auch mal nach. Sag Jesus, ist es jetzt echt von dir? Und er antwortet darauf. Und dabei halte ich mich eben an diese Zusage. Wenn du um einen Fisch bittest, gibt es keine Schlange. Und dann antwortet er. Also du kannst beruhigt sein. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, so die analytischen, logischen Gedanken, die sind meistens deine eigenen. Die spontan negativen, die dich verdammen, die dich Angst machen, die dir Sorgen bringen wollen, die sind vom Feind. Und die spontan positiven Gedanken, die mit der Bibel, mit Gottes Wort, Gottes Wesen übereinstimmen, die sind von Gott. Und damit haben wir eine gute Grundlage, um mit dem persönlichen Reden Gottes vertraut zu werden. Aber nicht immer tut man sich leicht, damit Gottes Stimme hören zu können. Und deshalb möchte ich jetzt im letzten Drittel dieser Predigt euch einen Weg zeigen, mit dem ich mich morgens darauf vorbereite, tagsüber offen zu sein für die Stimme Gottes. Manchmal ist so viel Trubel, Termine, Vorhaben, was auch immer. Und dann ist so viel da und dann ist mir das eine Hilfe. Und ich habe gedacht, ich gebe sie euch weiter. Vielleicht kann euch das ja auch eine Hilfe sein. Die Stiftshütte Gottes. Im Alten Testament als Heiligtum bezeichnet. Im Neuen Testament ist wieder von ihr zu lesen. Dort wird sie als Modell bezeichnet. In Hebräer 8 können wir lesen. Sie, also die Priester, dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Sie zusprach er, dass du alles machst nach dem Bilde oder Muster oder Modell, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Also Mose hat auf dem Berg von Gott einen Plan bekommen. Damit sollte er ein Abbild von dem bauen, was im Himmel längst als Heiligtum vorhanden war. Und das sollte dann den Israeliten die Möglichkeit geben, Gott zu begegnen, Gottes Stimme hören zu können. Also wenn ihr über zu Hause mal über dieses 8. Kapitel im Hebräerbrief nachlest oder nachdenkt, werdet ihr erkennen, das ist tatsächlich ein Weg mit dieser Stiftshütte, um sich auf das Hören Gottes vorzubereiten. Zum Beispiel am frühen Morgen. Dabei kann die Stiftshütte ein Symbol sein für Geist, Seele und Körper des Menschen. Und jetzt kommt dieses Arbeitsblatt ins Spiel, das ich euch da hingelegt habe. Da wäre der Vorhof zum Beispiel ein Symbol für den Körper des Menschen. Da erhalten wir Erkenntnis mit unseren Sinnen. Mit Augen, Ohren, Nase, Mund, Hände. Heiligtum könnte ein Symbol sein für die Seele des Menschen. Es wurde erhellt vom Öl des siebenarmigen Leuchters. Und Öl ist ja immer ein Symbol für den Heiligen Geist, weist auf ihn hin, der deinen Verstand mit Wahrheit füllen möchte. Und schließlich könnte das Allerheiligste der Raum für den Geist des Menschen sein. Da, wo der Heilige Geist regiert, da, wo das Herz des Menschen ist, das die Zentrale. Wenn du also mit Gott in Kontakt kommen möchtest, kann das auf diesen drei Ebenen geschehen. Geist, Seele und Leib. Die Skizze macht das deutlich. Und dieses wunderbare Modell, das mache ich mir jetzt zunutze, indem ich in meiner Zeit mit Gott von meinem inneren Auge an die einzelnen Orte in der Stiftshütte gehe. Das hilft mir, das abzulegen, was mich so beschäftigt, was Macht über mich gewinnen will, um dann letzten Endes Gottes Stimme hören zu können. Die Stämme Israels, wer das mal gelesen hat, der weiß, die waren rings um die Stiftshütte angeordnet. Und am Eingang, da war der Stamm Juda. Und das war nicht umsonst so. Juda wird abgeleitet von Loben oder Preisen. Frei nach Psalm 100, Vers 4, geht zu seinen Toren ein mit Danken. Zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. Für mich bedeutet das, dass ich mich in meiner Zeit mit Gott hinsetze und zunächst Gott alles sage, wofür ich dankbar bin. Alles, was mir einfällt. Die Luft zum Atmen ist banal, aber ist wichtig für seine Versorgung. Aktuell bin ich sehr dankbar für äußeren Frieden in unserem Land, was ich ihm auch sage. Für die Ruhe des Morgens, dass ich einen Raum habe, in dem ich sein kann, mit ihm allein sein kann und so weiter und so weiter. Das führt mich dazu, letztlich Gott für alles zu loben. Für das, was er mir geschenkt hat und schenkt. Das bringt mich so in eine innere Haltung der Dankbarkeit. Wenn man so will, ist danach einfach der Mund des Lobes voll über meinen Schöpfer, Erlöser, Befreier und Heiland. Ich denke, wenn du dich in dieser Weise Gott näherst, wird dein Herz vorbereitet werden, hören zu können. Als nächstes gehe ich zum bronzenen Altar. Das war der Ort, an dem Tiere geschlachtet wurden, um die Sünde der Menschen zu sühnen. Der Ort, an dem Opfer gebracht wurden als Zeichen der Hingabe. Das größte Opfer als Zeichen der Hingabe hat Jesus gebracht am Kreuz auf Golgatha. Und in meiner Zeit gebe ich mich deshalb so hin, wie es Paulus zum Beispiel in Römer 12, 1 und 2 beschreibt, wo er sagt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Auf meinem Weg ins Allerheiligste ist das für mich der Ort, wo ich vor Gott knie. Wo ich knie, um ihm mein Leben auszuliefern, jeden Morgen neu. Ich scheue mich dabei auch nicht, Gott zu sagen, lass es ein Opfer sein, das lebendig, heilig und dir wohlgefällig ist. Ich ziehe ja hier keine Show ab morgens, guckt ja auch niemand zu. Ich mache auch keine Spielchen, die vielleicht lustig sind, sondern in dem Moment, wenn ich da bin, spreche ich mit dem heiligen und allmächtigen Gott. Und dementsprechend ernst ist es mir auch, wenn ich ihm mein Leben jeden Morgen neu in die Hand gebe. Eine gute Frage an dieser Stelle ist auch, Jesus, gibt es irgendwas in meinem Leben, was noch nicht unter deiner Herrschaft steht, wo ich noch selber der Chef bin? Gibt es irgendwas? Zeig es mir. Wenn wir uns Gott hingeben, kann er uns beschenken. Als nächstes gehe ich vor meinem inneren Auge zu dem runden Becken. Da haben sich die Menschen gereinigt. Das Bild dahinter finden wir in Epheser 5, wo es heißt, er, Jesus, hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Um das zu tun, lese ich zum Beispiel einen Psalm oder auch der, wie ich sage, das entsprechende Kapitel in den Sprüchen. Salomo hat ja interessanterweise 31 Kapitel, jeden Tag eins. Am 4. liest man Kapitel 4, am 10. Kapitel 10 oder so. Danach lese ich eventuell noch einen Abschnitt, wo ich den Eindruck habe, das soll ich jetzt lesen, weil mir der Geist Gottes das wichtig macht. Alles in allem lasse ich mich buchstäblich von diesen Logos-Worten Gottes reinigen. Und Jesus lässt sich das nicht zweimal sagen. Deshalb kommt es auch immer wieder mal vor, dass ich durch so ein Wort auf etwas aufmerksam werde in meinem Leben, was korrigiert, verändert, wo ich in eine andere Richtung denken müsste. Meistens aber sind es Worte der Erbauung, der Tröstung, der Motivation, einfach für den Alltag. Dann geht's weiter ins Heiligtum und dort zum siebenarmigen Leuchter, ein Bild für den Heiligen Geist. Das Ziel dabei ist es, mich in die göttliche Wahrheit führen zu lassen. So wie es in Johannes 16, 13 steht, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die wahr sind. Wahr heißt, sie sind Realität. Sie sind da. Wir können sie nicht wegdenken, nicht wegreden, aber im Heiligtum soll meine Seele in das aus eingetaucht werden, was Wahrheit ist. Göttliche Wahrheit vom Himmel her. Deshalb rede ich mit dem Heiligen Geist darüber. Herr, wo fehlt mir Verständnis für etwas in meinem Leben, in meinem Umfeld, im Leben anderer Menschen, wo ich ihnen dann helfen kann? Gib mir deine Weisheit. Zeig mir deine Weisheit darüber, was ich tun kann, was wichtig ist, damit ich für Menschen ein Segen sein kann. Ich bleibe dabei wachsam, ob mir irgendwas in den Verstand kommt. Vielleicht eine Bibelstelle oder ein Gedanke. Ich denke, dass es euch auch schon mal so gegangen ist. Ihr habt in der Bibel gelesen und dann springt dich ein Vers buchstäblich an. Inhaltlich. Und spätestens dann merke ich, oh, da möchte mir der Geist Gottes jetzt mit seiner Wahrheit dienen. Einfach indem er mir die Botschaft der Bibel offenbart. Das ist herrlich. Dann weiter zum Tisch der Schaubrote. Dort lagen Matzenbrote in zwei Reihen, die dem Herrn geweiht waren. Jedes Brot war ein Symbol für einen der Stämme Israels. Nur die Priester, also als die dem Herrn geweihten, die durften diese Brote essen. Brote selbst waren aus feinstem Mehl gemahlen. Das war so ein kleines Zeichen dafür, dass das Herz der Priester fein gemahlen sein muss, also sehr sensibel, wenn sie sich Gott nähern wollten. Für uns ist das ein Symbol der Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir gehören zusammen wie diese 12 Brote auf diesem Tisch als Zeichen für die Gemeinde der 12 Stämme Israels. Und wir sind ja geistliche Nachfolger Abrahams. Wir gehören zum Volk Israel. Ganz in dem Sinne, wie es Paulus über das Abendmahl gesagt hat in 1. Korinther 10, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Das ist der Teil in meiner Zeit mit Gott, wo ich für andere Menschen bete. Für bestimmte Menschen, Situationen bete ich regelmäßig. Andere lasse ich mir einfach schenken. Wenn sie in den Sinn kommen, dann bringe ich sie zu Gott. Was mir in dieser Zeit wichtig ist, wird in der Fürbitte zu Gott gebracht. Und das ist eine Menge. Gott hat eine Menge am Bein sozusagen und er gibt seinen Leuten dann auch eine Menge zu beten. Und das befreit mich, das macht mich innerlich frei zum Hören. Ich gebe es ab, wie Petrus gesagt hat, werft's hin und lasst es dort. Und danach ist dann mein Herz frei, um auf meinem Rundgang zum Räucheraltar zu gehen. Da wurde in der Stiftshütte jeden Morgen und Abend Räucheropfer dargebracht. Das sollte für Gott ein wohlriechendes Räucheropfer sein. Nach Offenbarung 5, Vers 8, ein Symbol für die Gebete der Heiligen, die zu Gott kommen. Tag und Nacht. Ganz im Sinne, wie Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen gesagt hat, es kommt die Zeit und ist jetzt schon, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Für mich bedeutet das, dass ich Gott meine Anbetung bringe an der Stelle. Dazu bete ich Gott ganz regelmäßig in seinen Namen an. Ich bete dich an, Yahweh Zebaoth, du Gott der Heerscharen, du der Unbesiegbare. Ich bete dich an, Yahweh Shalom, du Gott des Friedens, der du den Frieden in mein Herz bringst und in mein Umfeld. Ich bete dich an, wie es die Hagar gemacht hat. Yahweh Jireh, Gott, der sieht, der mich sieht, der meine Versorgung sichtbar macht. Ich bete dich an, Yahweh Nissi, du das Feldzeichen, das Banner, das Siegeszeichen. Du bist der Sieger und so weiter und so weiter. Das tue ich so lange, bis mein Herz zur Ruhe kommt. Es ist fast wie bei einem heißen Bad, bei dem man sich so ganz eingehüllt empfindet von der Wärme des Wassers. Und spätestens da öffnet sich dann mein Herz oder mein Geist für die Stimme Gottes. Und damit bin ich dann an dem Ort angekommen, an dem nur der Hohepriester einmal im Jahr hingehen durfte, das Allerheiligste. Und dabei ging es einfach darum, die Schuld des Volkes vor Gott zu bringen. Da stand er vor dieser Bundeslade mit den zwei goldenen Cherubim-Engel oben auf dem Deckel. Man nannte diesen Deckel der Bundeslade Gnadenthron. Da stand also dieser hohe Priester vor einem beeindruckenden Symbol der Gnade Gottes eingehüllt in die Gegenwart Gottes. Das muss ein Wow-Moment gewesen sein für diese Leute. Diese Stelle ist der Zielpunkt der Annäherung Gottes. Dabei wird alles in mir still und achtet nur noch auf spontane Gedanken, die von Gott kommen. Dabei ist wichtig, wenn du das tust und das vielleicht auch aufschreibst, dass du jetzt nicht hinsitzt an deinem Tagebuch und sagst, ja, mal gucken, was ich jetzt reinschreibe. Was könnte ich denn da reinschreiben? Dann sind es deine eigenen Gedanken, die du reinschreibst. Wenn wir ein Zwiegespräch haben, dann gehe ich auch nicht zu jemandem hin und sage, also jetzt, du könntest jetzt das oder das zu mir sagen. Und also das gibt ja kein Zwiegespräch, sondern wir lassen uns einfach was sagen. Wir hören zu, wir reden und so kommt ein Zwiegespräch zustande. Ich glaube, dass mir in diesem Moment der Geist Gottes genau das schenken möchte, was uns von Jesus versprochen ist. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Soweit dieses Modell. des himmlischen Heiligtums. Ich hoffe, es kann euch ein bisschen motivieren, sich auf diesen Weg zu machen. Also für mich ist das ein Weg, der so zwischen 1,5 und 2 Stunden lang ist. Aber man guckt dabei nicht auf die Uhr. Glaubt mir's. Es kann natürlich auch kürzer sein. Aber für mich ist das halt so geworden jetzt im Laufe der Zeit. Vielleicht ist es für euch eine kleine Motivation, mal zu gucken, ob euch das eine Hilfe sein kann, auf diesem Weg Gottes Stimme zu vernehmen, wenn sie euch nicht längst vertraut ist. Mir selbst war es eine große Hilfe, als ich damit begonnen habe, mich auf die Stimme Gottes einzulassen. Und es ist heute immer noch, wenn das Herz unruhig ist, wenn es taub ist, wenn Sorgen alles zudecken wollen. Für mich begann damit einfach eine wunderbare Reise zum Herzen Gottes, die ist noch lange nicht zu Ende. Gottes Logos, Worte aus der Bibel, sind wunderbar. Sie sind eine große Hilfe im Leben. Sie sind der Maßstab für alles Reden und Handeln und auch für alles, was ich von Gott höre. Das Logoswort bleibt der Maßstab. Wenn dann aber noch die Rema-Worte Gottes dazukommen, dann führt das in eine ganz neue Dimension der Gemeinschaft mit Gott. Gott ist ein ungeschränkt guter Gott. Er möchte sich uns Menschen offenbaren. Und wer das erlebt, wird nicht unverändert bleiben. Und deshalb wünsche ich mir heute sehr, dass ihr diese wunderbare Stimme Gottes auch in Zukunft vielleicht erstmalig oder auch einfach weiterhin wahrnehmen könnt. Ich denke, gerade in unseren Zeiten brauchen wir das mehr als alles andere. Amen.